Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich bin Jan, euer Bergzeit-Host, und heute geht's in die etwas höheren Berge, genauer gesagt in die Welt der 4000er. Unser Hörer Marco hatte uns auf Spotify nach der 100. Folge geschrieben und sich eine Beratungsfolge zum Thema Mein erster 4000er gewünscht. Und ich fand es zum einen einen richtig coolen Vorschlag und habe mich zum anderen natürlich auch mega übers Feedback gefreut. Und genau deswegen kommen wir dem Wunsch heute auch nach. Also wenn ihr mal Themen habt, die euch interessieren oder generell Feedback, dann meldet euch jederzeit gerne über unsere Kanäle, entweder über Spotify direkt oder auch über die Bergzeit oder meine Social-Kanäle. So, und bevor wir jetzt aber mit der Folge durchstarten, ihr ahnt schon, möchte ich euch natürlich auch wieder unseren heutigen Experten vorstellen. Er ist kein Unbekannter hier im Bergzeit-Podcast. Ich glaube, es ist mittlerweile die vierte Folge, die wir zusammen aufnehmen. Er ist Produktexperte in unserer Bergzeit-Alpin-Filiale und noch viel wichtiger, staatlich geprüfter Berg- und Skiführer Peter Fresia. Servus Peter, schön, dass du mal wieder dabei bist.
Mich freut's ebenso. Servus Jan.
Peter, bevor wir wirklich mit dem Thema durchstarten, erzähl mal so ein bisschen von deinen letzten Wochen, weil ich glaube, es gibt einen ganz guten Einblick, warum du echt ein absoluter Experte bist. Du warst nämlich in Norwegen, oder?
Ich war auch in Norwegen. Die ersten zwei Wochen Lyngenalps auf den Lyngen und war dann eine Woche nochmal als Krönung auf den Lofoten.
Aber überall zum Führen, oder?
Natürlich immer zum Führen und den Gästen natürlich die schönsten Berge und Kulissen da zu vermitteln. Und es ist einfach ein tolles Flair. Auch Norwegen hat ein ganz eigenes Flair. In den Alpen siehst du kein Meer und dort umgibt dich das die ganze Zeit. Und ja, es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Die Leute sind ganz anders drauf. Es ist für mich immer ein Highlight. Und wenn ich heimkomme, dann sage ich mir, hey, was darf ich da Tolles erleben als Führer und kriege noch Geld dafür.
Ja.
Also krass.
Ja, glaube ich sofort. Der Nachteil natürlich, wenn man das Wasser sieht, ist, dass die Berge an sich nicht ganz so hoch sind. Und heute sprechen wir eher so ein bisschen über die höheren Berge. Aber es hat natürlich trotzdem seinen Reiz.
Naja, du darfst nicht vergessen, es geht zwar immer von Meereshöhe los, aber du hast doch deine 1200 Höhenmeter.
Ja.
Und 1200 Höhenmeter ist für uns eigentlich so mittelanstrengende oder durchaus tagesfüllende Skitouren. So erlebst du das auch. Und das Coole ist halt, du gehst ganz unten los und kommst auch ganz unten wieder an. Also teilweise stehst du mit den Schuhen da direkt am Meer, denkst du, wow.
Ja, das hat seine ganz eigene Faszination. Genauso wie aber eben die 4000er eine ganz eigene Faszination für viele Leute haben. Was macht's für dich aus? Also vielleicht auch so ein bisschen aus deiner Perspektive, wenn du mit Gästen auf einem 4000er oder drüber unterwegs bist. Warum machen die Leute das? Warum haben sie den Wunsch danach? Ist es wirklich einfach die reine Höhe oder ist es so dieser Abenteuercharakter?
Also es ist sicherlich in erster Linie diese magische 4000, die du da überschreitest. Und wenn du die Alpen anschaust, in Deutschland gibt es kein 4000er, in Österreich auch nicht. Also musst du schon nach Italien, musst nach Frankreich, in die Schweiz. Und es ist so eine magische Größe, 4000 ist irgendwie was Besonderes. Und du weißt, in 4000 wird die Luft nochmal dünner. Ja, und das ist dann nochmal eine Herausforderung.
Ja, absolut. Ich meine, nicht umsonst ist es ja auch für viele Leute so ein Lebensprojekt, alle 82 4000er, die in den Alpen stehen, mal zu machen. Du hast wahrscheinlich auch schon einige bestiegen davon.
Also ich habe keine Zahl, die ich dir jetzt nennen kann, wie viel das sind. Ich habe sicherlich insgesamt so und so viel bestiegen hintereinander.
Ja.
Und das meiste, was man besteigt als Bergführer, als junger Bergführer, das ist immer der Mont Blanc. Irgendwann schüttelst du den Kopf und sagst, bitte was anderes. Aber es ist trotzdem ein toller Berg.
Ja, glaube ich. Jetzt ist ja 4000er nicht gleich 4000er. Und ich würde am Anfang gerne mal mit dir so ein bisschen über diese Grundvoraussetzungen sprechen, ab wann es überhaupt Sinn macht, drüber nachzudenken, einen 4000er zu machen. Und du hast mir in unserem Vorgespräch auch schon verraten, es gibt 4000er, die sind technisch eigentlich überhaupt nicht anspruchsvoll und es gibt natürlich technisch super anspruchsvolle 4000er. Gibt's aber quasi so eine Grundbasis, wo du sagst, das sollte ich auf jeden Fall mitbringen, um überhaupt einen 4000er machen zu können, unabhängig vom technischen Anspruch?
Also man kann ja grundsätzlich sagen, jeder 4000er, da brauchst du in jedem Fall die komplette Hochtourenausrüstung. Das heißt, du kommst nicht drum herum und kannst mit Badeschlappen da mal schnell auf einen 4000er, sondern du brauchst die Erfahrung, wo man einfach auf eine Hochtour gefordert ist, den musst du gewachsen sein. Das heißt, sowohl von der Ausrüstung und genauso auch vom Gelände des Begehens. Du kommst auf ein vergletschertes Gelände mit Spalten gefahren, mit unterschiedlichen Steigungen und anspruchsvollen Anstiegen und dem musst du gewappnet sein.
Das hat wahrscheinlich auch direkt dann einen Einfluss auf die Frage, mache ich das Ganze mit oder ohne Guide?
Naja, in der heutigen Zeit ist das natürlich nicht so einfach zu beantworten. Jeder kann alles machen und es gibt auch keinen Riegel und keine Schranke, die sagt, nee, du darfst da nicht weitergehen, wenn du die und die Voraussetzungen nicht mitbringst. Aber natürlich ist es mal zu empfehlen, wenn einer überhaupt keine Erfahrung hat, dann sollte er sich einer vertrauensvollen Person und einer erfahrenen Person anvertrauen, die, sagen wir, immer die richtigen Entscheidungen trifft. Und das ist eigentlich mit das A und O in dieser Höhe, in dieser Herausforderung, die ich habe, durch diese Höhe und durch das Gelände, muss ich immer die richtige Entscheidung treffen, ob das die Zeit betrifft, ob das die Ausrüstung betrifft, die Routenführung, das Tempo. Da kommen so viele Sachen zusammen und wenn man selbst die Erfahrung nicht hat, dann schleichen sich durchaus schnell mal Fehler ein, die zu einem großen Handicap werden.
Mhm. Wir werden gleich nochmal über Tourenplanung, Timing und Ausrüstung und so weiter mehr im Detail sprechen. Ich würde mit dir aber gerne mal noch so ein paar klassische Ziele durchgehen und dafür mal so Szenarien aufbauen. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin an sich ein fitter Wanderer, Wanderin und habe auch schon einiges an Erfahrung. Ich war irgendwo hier in den, sag ich mal, Alpen irgendwo schon viel unterwegs, Österreich, Deutschland. Und jetzt hätte ich Lust, mal eben so einen 4000er zu machen. Ich habe vielleicht sogar auch irgendwo einen Hochtouren-Basiskurs. Was wären denn so Ziele, die du da empfehlen würdest?
Also es gibt sicherlich zwei leichte 4000er, wo man sagt, mir reicht ein Gipfel, um mal auf diese 4000 zu kommen. Die befinden sich jeweils in einem Schweizer Skigebiet oder in der Nähe eines Schweizer Skigebietes. Das eine in Zermatt, das andere in Saas-Fee. Und diese zwei Berge, die kann ich mit einem relativ wenigen Aufwand und der entsprechenden Ausrüstung tatsächlich fast als Halbtagestour schon erledigen.
Okay.
Und wenn man sich in diese Gegend begibt, dann hat man immer wieder irgendwelche Folgeberge. Und das Bekannteste und Tollste ist eigentlich, wenn ich jetzt in Zermatt zum Beispiel mit dem Breithorn beginne, dann gibt es die sogenannte Spaghetti-Runde, kommt daher, da ich lauter italienische Hütten besuche mit dem typisch Spaghetti-Essen am Abend, beziehungsweise da ist oftmals auch Polenta oder so dieses einfache Essen dabei und das prägt diesen Namen und dort kann ich bis zu 14 Viertausender in einer Woche sammeln. Und das ist natürlich schon eine spannende Sache und bin eigentlich durch den ersten Viertausender des Breithorn schon mal akklimatisiert, steigt dann wieder ein Stück ab und von den Hütten dann entsprechend diese Folgeberge.
Okay. Und gibt es auch irgendwo so ein, ich nenne es jetzt mal, gutes Mittelding? Ich glaube, was wahrscheinlich auch einfach viele unserer Hörenden mal interessiert, die haben einen gewissen Erfahrungsschatz, die waren vielleicht auch schon mal auf diesen leichten 4000er und sagen, okay, jetzt würde ich irgendwie mal gerne so ein Next Level, nächsten Schritt machen. Gibt es da so ein paar ganz spezielle Empfehlungen oder sagst du, hey, es ist einfach zu individuell, weil ich auch entscheiden muss, auf was lege ich Wert, wann mache ich Sommer, Winter und so weiter? Kannst du da was empfehlen oder ist es einfach schwer?
Naja, eine Empfehlung ist sicherlich individuell. Man darf nicht vergessen, dass die Verhältnisse immer die Schwierigkeit stark beeinflussen können, sei es vom Wetter, sei es vom Schnee, sei es von den Eiszuständen. Aber auf der anderen Seite braucht man sich bloß vormalen, wo gibt es die meisten 4000er. Und da hast du, sagen wir, drei so Hauptregionen oder vier Hauptregionen. Das ist einmal im Wallis, das ist im Berner Oberland, jeweils in der Schweiz. Mhm. Das ist vielleicht in Chamonix und das Gleiche dann immer dadurch, dass es grenznahe Regionen sind, die italienische Seite ist da genauso mit inkludiert und da habe ich die größte Auswahl an verschiedenen 4000ern und ich kann für mich entscheiden, wie anspruchsvoll soll das sein, das steht in jedem Führer drin, wie anspruchsvoll ein Berg ist und ich suche mir das Passende raus und habe aber eine große Auswahl. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Bernina bin, dann habe ich keine Riesenauswahl, da gibt es einen 4000er und auf den konzentriere ich mich dann und der ist natürlich jetzt in der Schwierigkeit, ja, durchaus ein anspruchsvolles Level.
Mhm. Magst du da mal ganz kurz einen Abriss von den Schwierigkeitsgraden geben, also mit einer ganz kurzen Erklärung dahinter, dass die Leute damit was anfangen können?
Also es gibt so ganz normale Lauf-4000er, wo ich tatsächlich mit einer Gletscherausrüstung, einem Pickel in der Hand und mit einem Seil, um in die Spalten nicht fallen zu können, mich absichere und dort laufend diesen Berg als normalen Wanderberg besteigen kann. Und dann gibt es natürlich Berge, die haben Felspassagen, steile Eispassagen oder Grate mit drin. Mhm. Und die variieren letztendlich diese Schwierigkeit. Mhm. Je steiler der Berg ist, je gradreicher, je felsdurchsetzter, umso anspruchsvoller wird das Ganze. Und das ist dann sicherlich auch eine Kombination aus Eis und Fels. Und du hast dann Kletterpassagen mit drin. Diese Kletterpassagen gehen von Schwierigkeit 1, wo ich die Hände noch in der Hosentasche habe, bis 2, 3, 4 und nach oben ohne Grenze.
Okay. Wenn wir jetzt mal über das Thema Tourenplanung reden, unterscheidet sich die Tourenplanung großartig von anderen Bergunternehmungen, die ich so vorhabe?
Also grundsätzlich kann man immer im Kopf behalten, je höher der Berg ist, umso früher muss ich aufbrechen. Das heißt, ich brauche immer einen Puffer. Ich muss mit Reserven arbeiten und je mehr Reserven ich nach hinten raus habe, umso besser. Der Gipfelzeitpunkt sollte möglichst kurz nach dem Sonnenaufgang sein, so dass ich dann wirklich Zeit habe, um auch von dieser Höhe wieder sicher ins Tal zu kommen, ohne dann in eine Dunkelheit, in eine Wetterveränderung kommen. Und man muss sich vorstellen, die meisten 4000er gehe ich im Sommer. Im Sommer habe ich eine Gewittergefahr drin und die Gewittergefahr geht im Laufe des Tages, steigt sie an. Und der muss ich natürlich vorbeugen. Und deswegen geht man früh, das sind die sichersten Verhältnisse. Winde kommen dann meistens tagsüber auch tagesbedingt nochmal zustande. Und ja, das sind alles Situationen, wo die Zeit sehr entscheidend ist.
Gut, deswegen hat man ja wahrscheinlich auch einfach viele 4000er immer so aufgeteilt, dass man erstmal zu einer Hütte irgendwo zusteigt, da nochmal übernachtet und dann am nächsten Morgen einfach früh startet von der Hütte weg, damit man schon mal auf einer gewissen Höhe ist. Man wird ja die wenigsten 4000er, wo man jetzt keine Bahnunterstützung hat, in einem Push vom Tal aus machen.
Also die zwei Berge, die quasi in der Nähe des Skigebietes sind, das Allalinhorn in Saas-Fee und das Breithorn in Zermatt, sag mal, da braucht man keine Hüttenübernachtung zwingend. Aber alle anderen 4000er, wenn man da nicht super sportlich ambitioniert ist und man gibt ja diese neue Rekordzeit jetzt zum Beispiel auf dem Mont Blanc, die sind natürlich da in, weiß ich nicht, knapp 4 Stunden oder sowas, sind die da rauf und wieder runter. Das ist eine Halbtagestour, das kann man nicht als Messlatte nehmen. Und deswegen gibt es eigentlich immer als Ausgangspunkt eine Hütte, die auch zu empfehlen ist, weil diese Hütte trägt zur Akklimatisation auch bei. Und sie vermeidet Stress. Und du kannst dich zeitlich viel besser planen.
Wie ist so deine Erfahrung in den 4000er-Gebieten? Muss ich auch da gefühlt schon quasi ein Jahr im Voraus oder vor der Saison reservieren? Oder geht es eigentlich immer gut aus mit den Plätzen?
Also ja, das hat sich sicherlich auch verschärft in den letzten Jahren. Und man kann das ganz grob so sagen, die Reservierung muss sehr, sehr frühzeitig laufen. Und es gibt tatsächlich Berge, die diese hohe Begehrlichkeit haben, wie ein Mont Blanc oder alles, was Rang und Namen hat, dann ist es durchaus möglich, dass man ein Jahr vorher schon reservieren muss. Das ist auch die Herausforderung für die Bergschulen, da gewisse Zeitfenster sich zu reservieren. Wenn du jetzt allein oder, wobei allein würde ich selten empfehlen zu gehen, sondern in einer kleinen Seilschaft ist, zu zweit, zu dritt, dann kann man sicherlich spontan mal fragen, gibt es da noch einen Platz? Man sollte vorher in jedem Fall anrufen und das Ganze abklären, sodass man auch sicher eine Übernachtung zur Verfügung hat.
Ja, also wahrscheinlich wirklich ein wichtiger Punkt, einfach auch wenn man über das Timing nachdenkt. Hast du eigentlich einen Lieblings-4000er? Oder einen, den du, sagen wir, am liebsten führst oder geführt hast?
Nee, ich glaube, da hat jeder so seinen Reiz. Ich kann jetzt nicht sagen, das war mein Lieblings-4000er. Und wenn du einen oft führst, dann sagst du irgendwann mal, jetzt reicht's, jetzt mach ich mal irgendwas anderes.
Ja, ja.
Also ich finde den Mont Blanc, das ist ein cooler Berg. Und es gibt ja verschiedenste Richtungen, aus denen man diesen Berg besteigen kann. Ich fand immer das Entscheidende, weil der Mont Blanc ist der Berg, wo du am zeitigsten aufstehst. Mhm. Oder du gehst eigentlich gar nicht ins Bett, weil um eins geht's schon wieder los. Und das ist so cool, du hast dieses Gefühl, du bist auf dem höchsten Berg Europas, wenn wir jetzt mal die anderen Berge auslassen, die vielleicht auch zu Europa zählen, aber in dem Alpenraum auf jeden Fall. Und du steigst auf das Dach der Alpen und dir kommt die Sonne entgegen. Das sind immer Momente, wo ich sage, das hat mich am meisten beeindruckt, obwohl es der Mont Blanc ist.
Ja.
Und da ganz viele Leute unterwegs sind. Aber es ist ein toller Moment.
Ja, absolut. War ich jetzt nur kurz neugierig. Du hast ja gerade schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen, Akklimatisation auch bei der Planung schon, bei der Tourenplanung. Wie sollte das dann ablaufen? Also hast du da ein grobes Zeitfenster? Wie viele Tage vorher sollte ich irgendwo in der höheren Region schon mal sein? Also kann ich irgendwo rein theoretisch aus dem Flachland anreisen, eine Nacht irgendwo übernachten und los geht's? Oder bist du der Meinung, da braucht es mehrere Tage? Wie ist da deine Einschätzung?
Also je höher du über diese 4000 drüber kommst, umso besser sollte die Vorbereitung sein. Wenn du jetzt tatsächlich den Mont Blanc planst, dann ist es ganz, ganz selten, dass Leute aus dem Tal aufsteigen und nur durch die Hüttenübernachtung, weil das ist ja keine Akklimatisierung, sondern du steigst ja immer höher, höher, höher und kommst nicht wieder runter. Und je höher diese 4000er-Grenze überschritten wird, umso sinnvoller ist es, das Ganze mit einem vorgelagerten Berg zu machen, der vielleicht knapp an die 4000 rankommt, dann aber auch wieder diese Höhe verlässt, um sich wieder wirklich zu akklimatisieren und zu erholen, um dann den nächsten Step wieder eine Stufe höher zu machen. Und es ist durchaus praktikabel, dass man auch einen Mont Blanc mit zwei vorgelagerten Bergen in der Besteigung plant, um das Ganze safe abwickeln zu lassen.
Mhm. Ja, absolut. Wenn wir schon bei der körperlichen Vorbereitung jetzt auch sind, wenn man jetzt sagt, man muss für einen 4000er fit genug sein, was heißt das konkret? Also ich brauche wahrscheinlich dafür jetzt nicht unbedingt ein Trailrunner sein. Ich muss aber halt wahrscheinlich ein gewisses Niveau beim Wandern schon haben. Kann man das irgendwie beziffern?
Also man kann ganz getrost sagen, der Marathonläufer hat nicht die größte Chance, darauf zu gehen, weil er die beste Kondition hat, sondern es spielen ganz andere Sachen eine große Rolle. Einmal natürlich mental, mit dieser Höhe musst du klar sein. Du musst vom Kopf bereit sein, ah ja, das schaffe ich, das ist gut für mich. Jede Krankheit ist immer ein herber Schlag, der dich unheimlich beeinflusst in deiner Kondition. Spürst du sofort, sobald du einen leichten Anzeichen von einem Schnupfen oder Husten hast, das beeinträchtigt dich immens. Also du musst gesund sein und du solltest natürlich gewisse Strecken in einer gewissen Zeit und in einem gewissen Höhenunterschied solltest du wissen, wie bewältigst du das vom Körper. Mhm. Und das kann von mir aus auch eine Besteigung der Zugspitze sein oder irgendein anderer mittelgroßer Berg, wo ich sage, ich bin aber am Stück mal zwischen 4 und 8 Stunden einfach mal on top unterwegs und bewältige einen Höhenunterschied von über 1000 Höhenmeter.
Ja, also das sollte auf jeden Fall machbar sein, weil ansonsten hat man ja am Ende wahrscheinlich auch gar keinen Spaß an der Tour.
Also ich sollte meinen Körper kennen, wie reagiert der bei solchen Belastungen und was eben als Zusatz hinzukommt, ist tatsächlich nochmal dieser geringe Sauerstoff und die Höhe, die das letztendlich hervorruft. Du wirst mit Kopfweh wahrscheinlich rechnen müssen. Und das sind alles so Sachen, die kennst du von einem niedrigeren Berg nicht. Die kommen bei dem hohen einfach mit dazu. Und dann musst du wissen, was für Stufen gibt es da? Wie reagiert mein Körper? Es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Es gibt Leute, die sagen, macht mir nichts aus. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich spüre das schon auf der Zugspitze. Da habe ich Kopfweh und da habe ich eine Kurzatmigkeit. Und ich muss einen anderen Schritt wählen. Ich muss meinen Körper darauf einstellen.
Ja, ich glaube, viele kennen es vielleicht auch vom Winter, wenn sie irgendwo plötzlich am Stubaier oder Hintertürkser Gletscher Skifahren sind und dann irgendwie anreisen und sofort mit der Gondel irgendwo auf über 3000 hochfahren, dass sie dann plötzlich merken, okay, ich fühle mich irgendwie ein bisschen anders oder schlechter. Das ist dieses klassische Höhenthema und sowas muss man halt berücksichtigen, dass das natürlich die Leistungsfähigkeit auch einschränkt.
Genau, also das merkst du sofort, weil der Sauerstoffgehalt geringer ist und du atmest schneller. Und du kommst schneller aus Atem. Das heißt, du musst dich haushalten. Du musst überlegen, was für eine Schrittfolge, wie schnell gehe ich, in welchem Tempo, wann mache ich meine Pausen, wann trinke ich was, wann esse ich was. Also dein Körper hat einen höheren Verlust und den muss ich kompensieren. Und da muss ich wissen, was tue ich.
Also eigentlich so klassisch Energiemanagement, ne?
Ja, genau.
Und dieser Prozess kann ja auch eigentlich voll Spaß machen, dass man sich sagt, okay, ich setze mir irgendwann das Ziel und darauf trainiere ich jetzt hin und ich mache Vorbereitungstouren. Und dann, glaube ich, ist es ja auch noch mal eine viel größere Errungenschaft, wenn ich dann wirklich auf dem 4000er-Plus-Gipfel stehe und sage, okay, ich habe mich darauf jetzt wirklich 1 oder vielleicht 2 Jahre vorbereitet. Was ist da so eine realistische Zeit jetzt für jemanden, der vielleicht erst begonnen hat, auch mit dem Bergsteigen, aber da jetzt wirklich ambitioniert dahinter ist? Was würdest du sagen, reicht da ein Jahr konsequente Vorbereitung oder sollten es vielleicht sogar 2 Saisonen sein?
Also auch das kann man, glaube ich, schwer sagen. Ich denke, ein Jahr reicht da gut zu, wenn man das sorgfältig macht. Ja. Wichtig ist mir immer, dass man es nicht übertreibt und sagt, der nächste Schritt ist zu groß. Weil dann schleichen sich Fehler ein und Fehler am Berg sind teuer.
Ja, absolut. Kann man diese mentale Vorbereitung ein Stück weit trainieren?
Das ist interessant. Ich war mal bei einem Projekt dabei, wo wir uns mit Höhenbergsteigen auseinandergesetzt haben und haben eine Gruppe tatsächlich speziell mental auf dieses Höhenbergsteigen vorbereitet und haben das dann verglichen mit einer Gruppe, die mental nicht vorbereitet war. Und tatsächlich war der Besteigungserfolg der Gruppe, die sich mental damit auseinandergesetzt hat, eine höhere.
Oh wow, okay. Ja, da sieht man wieder so dieses, der geflügelte Spruch, der stärkste Muskel ist im Kopf.
Ja, voll.
Das spielt schon eine Rolle.
Ja.
Aber gab es da spezielle Techniken, also irgendwas, was man wirklich auch daheim anwenden kann?
Ja, das kann mentales Training sein, das können Atemtechniken sein, das können Schrittfolgen sein, wo du sagst, du hast eine Art Ritual. Und wenn man mich als Bergführer beobachtet, wenn ich jetzt einen Berg besteige, egal wie hoch der ist, ich habe eine Art Bergführerschritt. Und das sagen die Leute immer, ja, die sagen mir, das ist faszinierend, wenn man hinter dir geht, ich laufe ganz anders. Ja, und das ist aber tatsächlich so, weil es ist ein optimierter Schritt, der deinen Körper gut haushaltet.
Ja, stimmt. Das fällt einem, glaube ich, echt voll oft auf, wenn man mal mit einem Guide auch unterwegs ist, dass man dann irgendwann eben auch in so einen Rhythmus kommt, der eben wirklich sehr, sehr energieeffizient ist. Cool. Dann lass uns mal noch so über dieses Thema Equipment sprechen, weil ich glaube, das ist ja auch was viele immer interessiert. Und ich würde da mal so einen Schnelldurchflug durch die wichtigsten Kategorien machen, allen voran Thema Schuhe. Was brauche ich für einen Schuh, wenn ich einen 4000er vorhabe?
Also man kann grob sagen, es reicht ein C-Schuh zu. Das heißt, der C-Schuh hat eine relativ harte Sohle, hat eine Aufnahme von einem Kipphebel deines Steigeisens hinten an der Ferse und hat vorn eine Aufnahme von einem Korb. Also er muss nicht eine Kante haben, dass vorn auch ein Bügel sitzen muss, sondern das kannst du mit einem Korb, Kipphebel, Steigeisen super bewältigen.
Wie ist es vom Temperaturmanagement her? Sind alle C-Schuhe eigentlich auf jeden Fall warm genug?
Also auch das ist ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich sind selbst, der Trend geht ja zu einem leichten Schuh und damit auch zu einem synthetischen Schuh. Und ich laufe mittlerweile mit einem synthetischen Schuh auch die kompletten Hochtouren ab, ohne da Gefahr zu gehen, dass mir der Fuß zu kalt wird, sondern durch diese Gore-Membran darf man das nicht unterschätzen. Die hält, je kälter es draußen ist, umso besser funktioniert das Gore und es hält die Feuchtigkeit heraus. Und wenn du innen so ein bisschen ein synthetisch isoliertes Material hast, dann ist die Wärme auch gegeben, ohne dass du da groß schwitzt. Und ein trockener Fuß mit einer leichten Isolation ist absolut ausreichend. Oft fragen mich auch Leute mal, brauche ich am Mont Blanc jetzt irgendeinen dicken, wärmeren Schuh? Ich würde sagen, nein, wenn der Schuh gut passt, du funktionell von, also ich habe meistens eine andere Innensohle, die auch Materialien beinhaltet, die die Feuchtigkeit aufnehmen, habe einen entsprechenden Socken, der für mich funktionell wichtig ist. Und du arbeitest letztendlich auch wie in so einer Art Schicht. Und wenn das miteinander zusammenpasst, dann stimmt auch die Temperatur am Schuh. Also du bist selten zu kalt. Das, was sicherlich, sag mal, beeinträchtigt ist, wenn es Material ist, der Feuchtigkeit aufnimmt, aber diese Feuchtigkeit nicht weitergibt. Und das ist zum Beispiel Innenfutterleder, ist in zunehmender Höhe nicht empfehlenswert, weil wenn Leder Feuchtigkeit aufnimmt im Laufe des Tages, wenn du läufst, kommt die Feuchtigkeit in das Leder rein und je höher du kommst, umso härter wird das Ganze und Leder zieht die Wärme vom Körper weg. Okay. Das ist wie Baumwolle, das ist das Gleiche, zieht ja auch die Wärme aus dem Körper.
Ja, macht Sinn. Vielleicht kurze Info auch für euch da draußen, wenn ihr euch fragt, wegen den Schuhkategorien, wenn wir jetzt gerade von Kategorie C auch sprechen, ich meine, Peter hat es kurz erklärt, wenn euch aber interessiert, was es da sonst noch so gibt, dann schaut gerne mal auf unseren Social-Kanälen vorbei, da haben wir auch diverse Videos dazu, wo wir das nochmal ausführlicher erklären. Du hast gerade schon gesagt, Thema Schichten, ich denke, das ist auch das, was für die Bekleidung gilt, oder?
Absolut. Und da ist sicherlich alles, was Stoffe sind, die die Feuchtigkeit aufnehmen und weitergeben, ohne einen kühlenden Effekt zu haben. Das kann sicherlich ganz unten direkt am Körper anliegend was mit einem Merino-Anteil sein, wenn man das aushält. Also mich juckt Merino, aber es gibt ein paar Merino-Sachen, die sind okay und ich verzichte deswegen nicht auf Merino, weil du stinkst nicht. Das ist der Vorteil. Ja, das ist geruchstechnisch. Man sagt zwar, nach 3 Tagen neutralisiert sich alles wieder und man kann sich gegenseitig dann nicht mehr riechen. Aber ich finde es immer interessant, wenn dann Leute entgegenkommen im Abstieg, die frisch aus dem Tal kommen, die duften. Und wir duften, glaube ich, dann nicht mehr. Aber zumindest ist es ganz angenehm zum Feuchtigkeitshaushalt, weil die wird abtransportiert. Und die nächste Schicht, die oben drüber kommt, die entscheidet dann letztendlich, wie warm oder kalt ist es draußen. Das ist also eine Isolation. Und wenn der Wind dazukommt, dann ist natürlich wichtig, dass ich irgendwas windabweisendes oder sogar eine richtige Shell habe. Das heißt also, Schneefall, Wind wird komplett abgehalten und das sind dann meistens 3 Lagenkonstruktionen, die, ich sage mal, als Shell und Außenschicht dich da nochmal protektiert.
Mhm, perfekt. Und letzte Kategorie wäre alles, was so unter dem Kürzel PSA läuft, also persönliche Schutzausrüstung, sprich irgendwie Klettergurt, Helm, Pickel und solche Sachen. Aber das ist wahrscheinlich wirklich auch sehr individuell von der Tour und ob ich es mit oder ohne Guide mache.
Naja, es gibt natürlich für das Thema Hochtouren schon auch spezielle Gurte. Und es ist durchaus zu empfehlen, dass man nicht den Gurt, den man jetzt in der Kletterhalle anzieht, auch auf Hochtour anzieht. Der hat ein paar Nachteile, weil wenn ich tatsächlich den Gurt mal zwischendrin an, ausziehe oder mal auf Toilette muss oder sonstiges, diese Hochtourengurte sind sehr leicht und sie sind komplett zu öffnen, ohne aus dem Gurt aussteigen zu müssen, sondern den lege ich mir um und verbinde dann alle Teile miteinander und der liegt an wie jeder andere Gurt. Und ist aber deutlich leichter, hat natürlich jetzt nicht diesen Komfort, wenn man lang drin sitzt, aber das ist auf einer Hochtour ja nicht der Fall, dass man jetzt ewig lang in diesem Gurt hin oder irgendwelche Stürze hat, ja, in diesen Gurt hinein. Und es ist einmal leichter zum Laufen, er sitzt angenehmer und ist, wie gesagt, hat diesen Vorteil zum An- und Ausziehen.
Mhm. Hört da gerne auch mal in die Folge 12 tatsächlich rein. Das war eine der allerersten Folgen, die wir gemacht haben. Aber da haben wir zwar nämlich auch schon über das Thema Hochtourenausrüstung geredet. Und da sind die Sachen auch alle nochmal im Detail erklärt. Peter, ich würde jetzt zum Schluss dich einmal noch fragen, so aus deiner Erfahrung als Bergführer heraus, was sind so die häufigsten Fehler, die die Leute an den hohen Bergen machen? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das gibst du der Gruppe vorher auch schon mit, wenn das deine Gäste sind? Oder was du einfach immer wieder am Berg beobachtest, was halt falsch läuft?
Ja, das ist in der heutigen Zeit nicht so einfach. Das Social-Media-Thema hat natürlich so einen riesen Einfluss und beeinflusst dann oftmals auch Entscheidungen, die oft viel zu früh sind.
Thema Selbsteinschätzung oder?
Naja, es gibt so Wettbewerbe, die dann plötzlich im Netz entstehen, ohne Vorkenntnisse auf den und den Berg. Das ist die völlig falsche Einstellung. Mag gut gehen, aber ich darf nicht vergessen, ich setze andere Leute in Gefahr. Und das ist eigentlich mit das Hauptproblem. Und man darf nicht vergessen, ich habe am Mont Blanc die meisten Toten gesehen. Und die meisten Toten entstehen dadurch, weil Fehler sich anhäufen durch einfach zu wenig Erfahrung. Es wird zum falschen Zeitpunkt losgegangen, es wird sich zum falschen Zeitpunkt angeseilt, es wird sich falsch angeseilt, die Ausrüstung stimmt nicht, es ist ein Fehlverhalten in gewissen Neigungen, in gewissen Schwierigkeiten werden dann plötzlich Ausweichrouten gewählt, die dann wiederum andere in Gefahr bringen. Und das sind so diese Sachen, die kriege ich nur mit Erfahrung hin und mit einem gewissen Erfahrungsschatz, den ich mir peu à peu erarbeite. Den kann ich mir nicht erlesen und sagen, okay, morgen starte ich, sondern ja, das sind Erfahrungen, auf die man bauen sollte. Mhm. Und man darf nie vergessen, einmal sich selber natürlich nicht in Gefahr zu bringen. Und das Allerwichtigste ist, andere nicht dadurch in Gefahr zu bringen. Und das vergessen die meisten, die dann solche Social-Media-Wettbewerbe angehen und sagen, ohne Vorkenntnisse auf die Zugspitze. Ist so ein typisches Beispiel letztes Jahr und das ist katastrophal, was da abläuft. Auf der einen Seite fühle ich mich als Bergführer verantwortlich, wenn ich auf dieser Tour unterwegs bin und versuche, mich da irgendwie rauszunehmen und den anderen vielleicht nochmal so eine Weisung zu geben. Aber das überfordert mich natürlich, weil die Leute sind so übermächtig und ich kann gar keine Verantwortung übernehmen. Und mir fällt es dann so schwer, für meine Gruppe die Verantwortung noch aufrechtzuerhalten, weil die Gefahr von außen so groß ist, durch diese Fehler, die da hintereinander passieren. Und da appelliere ich einfach an den ambitionierten Bergsteiger, nehmt euch die Zeit dafür, sammelt wirklich Erfahrung oder nehmt sich einen Erfahrenen, der mit euch diese Tour begleitet, und hört auf solche Erfahrungen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Appell. Und da müssen wir wahrscheinlich nochmal eine separate Folge irgendwann drüber machen, weil teilweise denke ich da schon auch viel drüber nach, wenn wir den Content produzieren, den wir machen. Ich glaube, klar, so eine Folge, die wir heute aufnehmen, die kann mal grob Richtungen erklären und diese Basics aufgreifen. Aber wir können natürlich nicht irgendwie einen Hochtourenkurs in der Praxis ersetzen. Und das können wir natürlich genauso wenig mit irgendwelchen Videos, die wir machen. Da erklären wir auch mal Dinge, wie sie funktionieren oder wir erklären vielleicht auch mal, wie man sich anseilt und so weiter. Und das ist alles hoffentlich mehrwertiger Content, aber er dient als Basiswissen, Inspiration und er ersetzt halt eben keinen Kurs, wo ich das selber 4-5 Mal üben kann. Und selbst dann habe ich ja erstmal nur diesen allerersten Schritt gemacht. Alles Weitere kann ich mir dann nur über die Touren erarbeiten. Und ich glaube, deswegen ist es halt mega wichtig, dass du das ansprichst. Das muss man einfach immer im Hinterkopf behalten.
Es gibt halt keine Schranke, die irgendwann auf oder wieder zugeht, sondern die ist immer offen. Und wir haben ein freies Betretungsrecht. Wie gesagt, der Appell geht immer an den jeweiligen Bergsteiger selbst. Er soll sich reflektieren. Habe ich das drauf? Mache ich das Richtige? Wo kriege ich noch Informationen her? Oder wie sammle ich diese Erfahrung, die ich da oben brauche?
Ja. Absolut. Ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort und dass ihr die wichtigsten Tipps und Insights von Peter aus dieser Folge kompakt zusammengefasst bekommt, kommt hier wie immer unser Bergwissen zum Mitnehmen.
Bergwissen zum Mitnehmen.
Erstens, es gibt insgesamt 82 Viertausender in den Alpen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist jeder Berg unterschiedlich und dementsprechend sind auch die Anforderungen an eine Besteigung individuell. Es gibt aber trotzdem ein paar Grundvoraussetzungen, wenn ihr vorhabt, einen 4000er zu besteigen. Ihr solltet auf jeden Fall gesund sein, mental auf das Projekt vorbereitet sein und körperlich in der Lage sein, 4 Stunden oder mehr und 1000 Höhenmeter oder mehr am Stück zu gehen. Zweitens, Akklimatisation spielt eine unglaublich wichtige Rolle. Eine Hüttenübernachtung auf dem Weg zum Gipfel zählt hierbei leider nicht als Maßnahme. Klar, kann sie was bringen und ist bei den meisten Routen auch absolut empfehlenswert, aber eine Akklimatisierung findet vor allem dann statt, wenn man die Höhe auch wieder verlässt. Für die Praxis heißt das, Vorbereitungstouren einplanen. Drittens, Stichwort Planung, umso höher die Berge werden, desto früher geht man in der Regel los. Macht euch also frühzeitig Gedanken über das Zeitmanagement bei der Tour und reserviert früh genug eure Hütten. Viertens, für einen 4000er braucht ihr Schuhe der Kategorie C oder darüber. Das heißt, eine feste Sohle mit einer Kipphebelaufnahme an der Ferse für deine Steigeisen. Kleidung wird durch das Zwiebelprinzip auf die verschiedenen Temperaturen angepasst und in Sachen PSA, also persönliche Schutzausrüstung, braucht es die Standard-Hochtourenausrüstung, wie zum Beispiel Hochtourengurt, Steigeisen, Pickel oder Helm. Peter, ich sag ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich habe dir für alle, die heute zuhören, ich habe dem Peter heute tatsächlich seine Mittagspause geklaut. Deswegen müssen wir das alle sehr wertschätzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür.
Die habe ich gerne investiert.
Sehr gut. Und an euch da draußen vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Wenn euch das Thema hier interessiert, dann hört gerne auch mal in die Folge 12 rein. Da ging es um das Thema Hochtourenausrüstung, was man alles braucht. Und wir sind die einzelnen Kategorien durchgegangen und haben sie im Detail auch nochmal erklärt. Oder hört gerne auch mal in die Folge 57 rein. Da war ich beim DAV zu Gast und wir haben über das Thema Hüttenübernachtungen gesprochen. Und das ist ja, haben wir festgestellt, bei den meisten 4000 dann wirklich auch eine wichtige Komponente. Deswegen hört gerne auch mal in die anderen Folgen rein. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Feedback, genauso wie es Marco gemacht hat. Lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge des Bergzeit-Podcasts. Bis dahin, habt eine schöne Bergzeit. Ciao, ciao, euer Jan.